Herzlich willkommen heute Abend auf meiner Seite. Wir sind im Römerbrief dran und wir wollen im Römerbrief weitermachen. Und wir sind jetzt 18. Mal etwas zum Römerbrief zusammen anschauen. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind jetzt sogar die Hälfte, noch nicht ganz. Könnte also noch länger gehen. Aber ich bin ganz ehrlich, mich fasziniert das Buch extrem. Es spricht mich extrem an und es stärkt mein Glauben ganz, ganz, ganz fest. Das habe ich immer noch nötig, übrigens auch. Nur nicht, dass ihr denkt, ja was? Ja, logisch. Ich bin genau gleich wie ihr unterwegs und versuche immer mehr vom Herrn zu verstehen. Und ich verstehe tatsächlich immer mehr vom Herrn, wenn ich die Bibel lese und so studiere. Und wir wollen heute einfach dort ein bisschen weitermachen und euch ein paar Gedanken zum nächsten Abschnitt erzählen. Vielleicht wieder ganz kurz ein Abriss. Römerbrief. Paulus schreibt den Römerbrief nach seiner dritten Missionsreise. Er schreibt im Römerbrief seine Glaubensüberzeugungen. Der Glaubensweg von einem Menschen, beziehungsweise zuerst mal der Weg vom Menschen alleine, ohne Gott, wenn er nicht will, wenn er auf die Idee kommt und so weiter nachher, was er für eine Stellung hat, wie verloren das er eigentlich ist. Und dann der Weg von Rettung über Gnade, und zwar nur über Gnade und gar nichts anderes. Nicht über irgendwelche Art von Leistungen. Nachher, wenn wir weitergehen, die Rettung im Glauben, wo der Abraham dann als Beispiel gebraucht wird dazu, als Stereotyp. Und nachher bringt im Kapitel 5 seine neue mögliche Stellung, was der Wechsel vom ersten zum zweiten Adam, also von Adam zu Jesus Christus, bewirkt hat. Weil, wenn der eine hat der Absturz angefangen, mit dem anderen ist der Sieg wiedergekommen. Was es passiert und was nachher bei diesem Herrschaftswechsel passiert ist und was nachher alles möglich ist. Dann haben wir vorletztes Mal so ein bisschen den Kampf angeschaut, den der Mensch hat in seinem Leben, in dem, wo er hin und her getrieben ist zwischen Geist und Fleisch. Und wir haben die Thematik ein bisschen anschauen und letztes Mal geschaut, wie das aussieht, wie wir zu diesem Sieg kommen. Und dort wollen wir eigentlich jetzt weiterfahren. Wir haben letztes Mal gesehen, dass es einfach, aber manchmal nicht so einfach, mit einer einfachen Entscheidung sich entscheidet. Das Problem ist, die einfache Entscheidung, die treffen wir zum Teil täglich 20, 30 Mal. Immer wieder, ja, welchen Weg wähle ich? Welchen Weg wähle ich? Und was mir wirklich einfach wirklich festgeblieben ist, ist die Tatsache, dass wir immer entscheiden können. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, weil wir irgendwo so aus einer Geschichte kommen, wo wir nicht recht entscheiden können, dann können wir immer zumindest nur entscheiden, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich brauche Hilfe, damit ich entscheiden kann. Und das geht immer. Das geht ganz sicher immer. Und ich habe letztes Mal das Beispiel genommen vom Gesariner, der masslos ist und besessen war, wo niemand mehr etwas mit ihm anfangen konnte, und zwar gar niemand. Wo Jesus aber auf die andere Seite vom See gekommen ist, hat er sich entschieden, ich will zu dem Jesus gehen. Und das hätte er können. Und was ja passiert ist nachher, ist ja sensationell gewesen. Er ist befreit worden von Tausenden, wortwörtlich Tausenden von Dämonen, die schlussendlich weit über 2000 Säue gesäuft haben. Ey, Leute, das sind Dimensionen. He? Und ist dann als ganz normaler Mann durchgehockt und die ganze Umgebung ist komplett schockiert und masslos überfordert gewesen. Masslos. Der Jesus in der Vorgeschichte sagt, gang wieder, bitte gang, bitte gang. Die Welt ist überfordert, wenn die Macht Gottes wirklich sichtbar wird. Aber genau die wollen wir. Genau die suchen wir. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass wir lernen, in unserem Leben herrschen. Mit Jesus Christus zusammen. Selber schaffen wir es nicht, das ist ganz wichtig. Aus unserem eigenen Leisten, aus unserem Schaffen, aus unserem Krampfen wird es nie gelingen. Das haben wir letztes Mal gesagt, es vermag es auch nicht. Der Römer 8, Vers 7. Der Mensch vermag es nicht aus eigener Kraft gut zu machen. Das geht nicht. Das ist eigentlich extrem befreiend, aber für gewisse Leute ist das ein wahnsinniger Stress, weil sie halt einfach schlicht und ergreifend gewesen, sie wollen selber. Aber es geht nicht selber. Aber in Jesus Christus haben wir wirklich den Sieg, die Überwindung. Und wenn wir auf ihn, auf den Geist Gottes setzen, dann wirken wir leben. Und letztes Mal habe ich das coole Video gesehen. Ich glaube, das Video hat es wirklich gut beschrieben. um was es geht. Und wir können uns entscheiden, wirklich Mensch zu sein, auf dem Geist Gottes geleitet zu sein. Und das ist mir so wichtig, vor einer Knechtschaft oder vor einer Sklaverei, vor einer Gefangenschaft, in einen Familienverbund hineinkommen sind. Wir sind Teil geworden von einer Familie, das heisst, wir sind Kind geworden anstelle von Sklaven. Und das ist doch ein signifikanter Wechsel. Das ist für uns heute nicht mehr ganz so wahnsinnig greifbar. Aber wenn das damals jemandem erzählt hast, wo gerade noch ein Drittel von den Menschen frei war, ist das sensationell gewesen. Du bist plötzlich frei. Du bist nicht mehr gezwungen, das zu machen, was du musst, wo dir jemand immer sagt, was du musst. Und die Freiheit, die haben wir. Die Freiheit haben wir zwischenzeitlich, dass wir wirklich frei sind, zu entscheiden. Und da ist halt die Herausforderung drin. Wir können beide Wege entscheiden, immer noch. Weil Gott entschieden hat, dass der Mensch einen freien Willen hat und selber kann entscheiden, was eigentlich sensationell cool ist. Sonst wären wir alles Marionetten und Sklaven von irgendeinem. So können wir selber entscheiden, was wir wollen. Wir können selber auslesen. Jeden Tag, in jeder Situation können wir selber auslesen. Und das Ziel ist, dass der Heilige Geist mehr und mehr Raum und Gewicht gewinnt, dass wir immer mehr und mehr den Weg vom Geist Gottes wählen und nicht der Weg vom eigenen Fleisch, der zwar viel bekannter ist, aber offensichtlich, weil wir es immer ganz ehrlich auch mal wissen, nicht so wahnsinnig viel Gutes rausbringt. Das ist einfach so. Und darum wäre es einfach cool, wenn wir den richtigen Weg entscheiden könnten. Und wir können, wir dürfen. Und wir sind dran, wirklich die Autorität mehr und mehr zu erkennen. Und heute kommen wir zum nächsten Abschnitt, wo das beschreibt. Wir werden miteinander anschauen, Römer 8, 18 bis 27. Ich muss nur schauen, ob es die richtige Übersetzung ist. Sonst plötzlich gibt es ein Durcheinander. He? Also. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes in der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Darum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Diesen Abschnitt werden wir heute ein bisschen zusammen anschauen. Zusammen schauen, was da drinnen steht. Wie das, wo wir letztes Mal angefangen haben, der Herrschaftswechsel, die Art und Weise, wie wir siegen können in unserem Leben, und nicht immer das müssen machen, wo wir schlussendlich wissen, dass es nicht wirklich gut tut, sondern frei dürfen entscheiden, wie das mehr und mehr zum Tragen kommt. Und wir haben ganz am Schluss ja letztes Mal gesehen, dass offensichtlich, weil die Welt, Geist, bzw. Fleisch und der Geist nicht wirklich Fans sind voneinander, die Welt mit denen Mühe hat, die sich für Jesus Christus entscheiden. Sie lachen uns zum Teil aus, sie belächeln uns, sie finden, was ist das für eine komische Überlegung, Überzeugung. Und das ist eine Herausforderung. Und in unserem Fall hier, in der Schweiz, meistens ist es relativ moderates Leiden, das wir damit tragen. In anderen Ländern geht es etwas anders, da geht es recht als Lebige, wortwörtlich, oder? Und da wirst du tatsächlich verfolgt und auch umgebracht, zum Teil, wenn du Jesus Christus glaubst. Schon nur die Tatsache, dass das passiert, zeigt etwas über die Kraft von dem aus, wo wir drinnen leben, wenn wir ins Jesus Christus entscheidenden Weg laufen. Dann geht es an die Sache. Und dann hat eben manchmal das Leiden irgendwo einen Teil oder fast immer einen Teil in unserem Leben. Das Leiden, das kenne ich sehr gut. Das ist manchmal weniger intensiv und manchmal ist es ganz schwierig. Wenn du verfolgt wirst, emotional, mobbingmässig verfolgt wirst, weil du glaubst, was du glaubst. Das gibt es, das kenne ich. Und dann kommt jetzt der Paulus und schreibt etwas ganz Spannendes und da bin ich absolut überzeugt davon. Das glaube ich auch völlig. Und er sagt, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das, was wir jetzt erleiden, ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir mal werden sehen und erleben. Nichts. Das muss sensationell cool werden nachher. Sensationell muss das werden. Und wir schmecken es ja zum Teil jetzt schon, wenn wir wirklich mit dem Herrn unterwegs sind, wie genial dass das Leben mit dem Herrn ist und was alles möglich ist, was wir nie für möglich gehalten hätten. Nie. Und das ist ein billiger Abglanz gegenüber den Herausforderungen, gegenüber dem, wo wir kommen. Und schon das ist etwas, wo die Herausforderung, die wir damit konfrontiert werden, zum Teil täglich einfacher macht. Dass wir die können besser ertragen und besser drinnen stehen können, wenn es uns nicht ganz so leicht geht. Weil wir uns für Jesus Christus entschieden haben und vielleicht in der Klasse nicht die Mehrheit sind. Nämlich sind sicher nicht die Mehrheit, außer wir gehen jetzt Alta. Aber sonst sind wir nicht in der Mehrheit. Da sind wir fast immer in der Minderheit. Und zwar fest. Und das ist manchmal nicht einfach. Und wenn wir erwachsen sind, sind wir immer noch in Minderheit, ausser wir sind irgendwo Pastor oder arbeiten irgendwo in der Church und dann sind wir sehr wahrscheinlich bei der Mehrheit dabei. Aber das ist wieder eine absolute Ausnahme. Die meisten von uns sind in der Minderheit immer. Das ist einfach so. Und darum ist es wichtig zu wissen, dass wir auf eine Zukunft herlaufen, die absolut genial ist und wir uns alle wirklich extrem darauf freuen können. Genau. Und dann kommt ein interessanter Einschub. Die Verse 19 bis 22 sind irgendwo ja, wirklich in ein separates Sinneskapitel, wo er plötzlich irgendwo die ganze Schöpfung aufbringt und sagt, ja, die ganze Schöpfung ist irgendwo auch dieser ganzen Situation unterworfen. Und die Schöpfung freut sich auch auf der Lösung. Okay. Interessant, ich denke, ist wichtig, dass man dort ein Stück weit das Bewusstsein entwickelt, dass offensichtlich auch die Welt, wie sie jetzt ist, dass die Welt auch irgendwo unter dem Sündenfall gelitten hat. Ja, seien wir ganz ehrlich, es ist sehr einfach. Wir können nur lesen, was für einen Fluch der Herr am Anfang über Adam ausgesprochen hat. Ja, was hat er ihm gesagt? Was hat er ihm gesagt? Dürft es sagen, wenn ihr etwas wisst davon. Tut nicht so schief. Also der halt nicht, selber die Schuld. Er hat ihm gesagt, du sollst mich weisen, deines Angesichtes, dein Brot verdienen und Tag und Nacht krampfen und der Kebenacker bringt anstatt Früchte, bringt er Dornen und Disteln. Dort ist ein Fluch auf die Erde gekommen. Die Erde bringt nicht unbedingt die Frucht, die sie gerne will. Beziehungsweise, wir wissen auch, wenn wir ein bisschen im Garten arbeiten, dass Kebenunkraut wächst meistens besser als der Rest, oder? Seien wir ehrlich? Und der Mensch fällt dir nachher in seine... Gehen wir gleich weiter mit dem Unkraut. Wird nämlich gleich spannend. Habe ich nicht aufgeschrieben, aber Achtung jetzt. Der Mensch hat das Kebenunkraut nicht gern und tut dann in seiner Weisheit anfangen zu arbeiten dran, oder? Und schaut, wie er das Kebenunkraut besiegen kann. Und dann bringt er ganz geniale chemische Substanzen. Haha! Und die Kebensubstanzen machen das Zeug tot. Hä? Super, also tot dem Unkraut. Aber das andere Zeug geht auch kaputt. Oder es hat Nebenwirkungen, die schlussendlich nicht gut sind. Und dann machen wir nur eine Monokultur, die genetisch züchtet ist und alles mal verleiden, oder? Und der Boden ist futsch. Super. Gar nicht gegen Chemie, hä? Im Gegenteil. Aber für mich ist so ein gutes Bild, wenn wir gerade jetzt anschauen, der Mensch in seinem unerlösten Zustand versucht irgendein Flickwerk und versucht irgendwo das, wo er selber schuld ist, also das futsch ist, zu reparieren, indem er mit chemischen Mitteln, wo viele davon, die meisten heute verboten sind, in den 60er, 70er Jahren sensationell sind, und die Agrochemiebuden, die zahlen Milliarden von Abermilliarden von Schadenersatz heute noch, weil die Böden verseucht sind, nichts anderes, und man nicht mehr darauf pflanzen kann. Es geht einfach nicht mehr. He? Aber was man erfunden hat, ist ein Unkrautvertilger, der alles andere futsch macht, und man nicht will. He? Super. Es ist der menschliche Versuch, die Welt zu retten. Tod dem Menschen, das Leben der Wahl. Ja! Ihr kennt es, es kommt weiss nicht was alles aus diesen Überlegungen raus. Und der Mensch ist der Parasit auf dieser Erde. Die Erde wird ihn vernichten. Hey, das habe ich wortwörtlich so gehört. Das ist die Überzeugung von gewissen Menschen, die sehr naturverbunden sind. Das ist, wie die Welt denkt und handelt, wenn sie versucht, die Erde zu erlösen. Und die Erde seufzt drunter, haben wir hier gerade gelesen. Was wünscht sie sich? Sie wünscht sich, dass die Kinder Gottes in vollem Mass sichtbar werden. Das hat mich sehr, sehr interessant gedacht. Die Erde sehnt sich danach, die Welt, da, wo wir drauf oben hocken, sehnt sich danach, dass die Menschen, die Kinder Gottes, in vollem Mass sichtbar werden. Ja, macht es Sinn? Ja, es macht absolut Sinn. Und zwar ist die Idee folgendermaßen: Wenn wir mit dieser Herrschaft, die wir vorher diskutieren und die wir vorher angeschaut haben, anfangen zu leben, dann fangen wir auch in einer unglaublichen Weisheit an zu handeln. In einer Weisheit, in einem Mass, wo wir massvoll sind mit dieser Erde. Und anstatt Monokultur halt einfach ein Sabbatjahr machen für den Boden. Weil der hat faszinierenderweise die Fähigkeit, sich innerhalb eines Jahres sensationell gut wieder zu erholen. Wenn man mal ein Loch würde machen in dieser wunderbar ausbeutenden Art und Weise im Rachenbau betrieben. Merkt ihr es, spürt ihr es? Es liegt wahnsinnig viel drin, wenn wir wirklich... Das war kein Angriff gegen Bauern. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Gar nicht, im Gegenteil. Ich finde das ein sensationeller Beruf. Und vielleicht mögen die Kinder von ein paar haben das Gefühl, kann man wirklich für Bauern speziell beten und ihr Land segnen. Denke ich heute noch, übrigens, nur dass ihr es wisst. Aber ganz speziell vor dem Hintergrund, dass man, gerade wenn man die Erde bebaut, weise ist. Und offensichtlich kann man mit dem Herr weiser sein als selber. Einfach aus sich raus. Und man bringt mehr aus dem Boden raus, schlussendlich im Gesamten. Und wenn mehr Menschen mit Jesus Christus mehr und mehr anfangen, wirklich in seiner Abhängigkeit vom Geist Gottes leben, dann können wir in allen Bereichen, wo wir arbeiten, besser arbeiten. Und das ist schlussendlich gut für die Erde. Und wenn die Menschen massvoll werden, weil sie mit dem Herrn unterwegs sind, ist das Thema Ausbeutung von Bodenschätzen oder was auch immer Ausbeutung, ist eingeschränkt, weil du merkst, halt, stopp, irgendwo muss es ein Mass haben. Das heisst, wenn der Mensch in vollem Mass sichtbar wird, dann irgendwann ist, dann wird es der Erde wirklich gut gehen. Und wenn ihr ein bisschen mehr zu dem wissen und lesen, gibt es ein paar spannende Bibelstellen aus dem Jesaja vor allem, wo der Jesaja das 1000-jährige Bereich beschreibt, wie das dort läuft, wie das funktioniert. Es ist speziell, wenn man sich nicht gewöhnt, dass ein Löwe neben dem Schaf hockt und beide zusammen Gras fressen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig in unserem Denken. Aber so, wie es beschrieben ist, dort, und zwar mehrfach, ist interessant, nicht nur ein einziges Mal. Das heisst, wenn dann nachher wir Menschen, die Jesus Christus kennen und ihn glauben, wirklich auch mit unserem Leib verherrlicht werden, also jetzt funktioniert es noch nicht wirklich, unser Leib ist ja eben schwach, haben wir herausgefunden, dann wird das einen signifikanten Einfluss auf die Erde haben. Und genau auf das wartet die Erde. Und die Erde. Irgendwann geht die futsch und der Himmel und alles andere auch. Da gibt es etwas Neues. Aber in diesen 1000 Jahren ist immer noch die Erde und der Himmel. Und wenn wir massvoll sind am Ganzen, dann tut das offensichtlich dieser Erde gut. Also, interessanter Einschub. Unter dem Strich, die Erde seufzt, weil der Mensch in seiner gefallenen Art und Weise die Erde auch nicht gut tut. Und hoffen darauf, dass sie irgendwann gelöst wird, indem dass Menschen, die Jesus Christus kennen, in vollem Mass sichtbar werden. Abgeschlossen. Gut. Nächster Punkt. Und jetzt kommt er zurück und greift das auf in dem Vers 23, wo er eigentlich im Römer 7,24 schon gesagt hat. Und in Römer 7,24 sagt er folgende Aussage: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das war Paulus sein Seufzer, weil er immer noch in diesem Kampf steht oder vor allem in diesem Kampf gestanden ist, zum Entscheiden: Geist oder Fleisch? Geist oder menschliche Natur? Geist oder Leib? Leib, Fleisch, menschliche Natur ist alles das Gleiche. Irdisch oder himmlisch? Und dann sagt er, und wir wissen ja genau gleich, wir selber, wir, die den Geist als Erstlingsgabe haben, der Begriff der Nationalen, seufzen selber und sehnen uns nach der Kindschaft mit einem erlösten Leib. Also ich wäre manchmal froh, ich hätte das Kebenzeug da nicht mehr um mich herum, mit all diesen wunderbaren, interessanten Ideen und Sehnsucht und Bedürfnissen. Das ist also schwer zu bekämpfen meistens. Und das geht's. Aber wenn das weg ist, wenn das weg ist und wir einen anderen Leib haben, dann läuft es anders. Dann läuft es wirklich anders. Und wie der Leib ist, da kann man im 1. Korinther 15 ganz ausführlich nachlesen, für die, die das nicht kennen. Dort steht sehr viel darüber, dass wir ganz einen anderen Leib, einen ewigen Leib werden haben. Nicht so einen vergänglichen wie jetzt. Wir werden immer noch wissen, wer ist. Das ist das Spannende. Weil es geht ja schlussendlich um Persönlichkeit. Und wenn wir Persönlichkeit kennen, dann kennen wir die werden wir dann auch immer noch erkennen. Nicht, dass man plötzlich denkt, oh, ich kenne meine Mami, meinen Papi nicht mehr, oder meine Freunde, meine Kollegen nicht mehr, oder herkennen. Mama, kein Problem. All die dort sind, die ihr kennt, werden ihr kennen. Und ganz viel mehr kennenlernen. Das ist auch klar. Genau. Und dort stehen wir immer noch in diesem Kampf, und zwar manchmal fest und manchmal weniger fest, wo es darum geht, dass wir wirklich die Herrschaft haben. Und der Leib, wo uns manchmal wirklich am Bein hängt, am menschlichen... lustige Formulierung, hä? Mein Leib hängt an meinem Bein. Ein Stück weit ist es so, sind wir ehrlich. Der Leib hängt uns einfach wirklich an. Da werden wir nie loswerden. Und darum ist es gut, wenn wir versuchen, dem möglichst beizubringen, wie wir gut leben können. Das hilft uns also enorm. Und noch ein bisschen Sorge dazu, das ist auch wichtig. Hä? Sind wir auch dazu angehalten. Wir müssen ja gleich alt werden mit ihm, oder? Wir können nicht unterwegs lassen, und sagen, jetzt sind wir neue. Geht nicht. Also müssen wir zu diesem Ding Sorge haben. Wichtig. Einfach so. Hä? Wir können nicht gleich wegwerfen. Der Herr ist gekommen zum Retten von Geist, Seele und Leib. Ist dabei gewesen. Also ist gut. Oder? Hat er sein Leib lassen für unser Leib. Also ist es gut, wenn wir unserem Leib auch ein bisschen schauen. Genau. Also. Und gleich ist er anstrengend. Er muss bei mir, wenn es bei euch anders ist, Halleluja. Und die lachen, die haben alle Amen gesagt dazu, da bin ich froh. Genau. Und jetzt kommt der nächste Vers, wo der Kampf ist, wo es aber weitergeht. Das ist etwas, was wir haben. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Und Hoffnung ist aber Hoffnung. Und ich werde noch etwas mehr dazu sagen zur Hoffnung. Aber ich denke, dass du jetzt ein paar interessante Gedanken dazu kannst weitergeben. Wenn du willst. Ja, du kannst das, du musst nicht probieren.
Ja, der Römerbrief, der ist einfach so vollpackt. Der Paulus hat jetzt echt alles wollen, von jeder hinterletzten Überzeugung, habe ich manchmal das Gefühl, die er hatte, den Römer wollen beibringen. Auch da, wenn er schreibt, merke ich so, er hat irgendwie auch die Fähigkeit gehabt, wenn er da schreibt vom Leiden, hier er können sagen, hey, leidet mal so viel wie ich. Aber er erklärt es einfach, er bringt sich selber gar nicht so fest in die Sache hier. Weil der Paulus hat gewusst, was Leiden heisst. Der hat wirklich gelitten wegen Jesus. Aber er will hier wirklich den Menschen erklären, um was es geht. Und was mich schon immer wieder fasziniert von Paulus, er hat wirklich ein Mann gesehen, der umgesetzt hat. Er hat nicht nur geredet, sondern hat wirklich auch gemacht. Und ich merke, das wünsche ich mir so für mein Leben. Als ich nicht jemand bin, der einfach nur etwas erzählt, sondern dass wirklich etwas passiert. Und es passiert etwas in unserem Leben, wenn wir auf den Geist hören. Dann fängt etwas an passieren. Und hier, was mich jetzt in diesem Abschnitt angesprochen hat, ist einfach die Hoffnung. Ich merke, wenn wir dann mal im Himmel sind, müssen wir nicht mehr hoffen. Dann sehen wir es. Jeder wird bekennen, denn, dass der Herr Herr ist. Aber jetzt bekennt es nicht jeder. Und es braucht eine Hoffnung und einen Glauben. Sonst sehe ich nur, was heute und jetzt gerade passiert. Und an dem an misse ich. Und je nach Situation, in der wir drinnen stehen, heute gibt es Jesus nicht. Das ist die Evolution. Wir waren an einem älteren Abend. Genau, da hat der Lehrer gesagt, ja, der Vatikan hat sich jetzt ja auch zur Revolution bekennt. Und ich dachte, der ist völlig vom Thema abgekommen, dem ist es nur um die Evolution gegangen. Und ich sagte, hä? Und Marc sagt, hier müssen wir raus. Aber einfach, je nachdem, wo wir sind, in welcher Situation, wenn wir schauen, wenn wir auf das hören, was uns erzählt wird, wenn wir an das glauben, was wir sehen, dann passiert nichts in unserem Leben. Wer mir immer wieder in den Sinn kommt, sind die 12 Männer zu Israel, die ins verheißene Land übergegangen sind. Und 10 sind zurückgekommen und haben gesagt, keine Chance. Und so können wir es heute auch beurteilen, wir haben keine Chance. Also auf dieser Erde, wo ein neues Jerusalem entsteht, dass ein Löwe Gras frisst, die fressen doch Tiere und neben dem Schaf hocken. Keine Chance. Und nur 2, nur der Josua und der Kaleb, haben den Glauben gehabt oder eben die Hoffnung gehabt, hey, der Herr kann etwas tun. In deinem Leben hat es Situationen, die sind hoffnungslos. Für dich. Und dort ist die Frage, auf wer höre ich? Höre ich auf meine Emotionen, auf meine Gefühle oder höre ich auf die leislich feine Stimme vom Geist, die sagt, hey, wir haben einen Gott, der Wunder tun kann. Ich entscheide mich dazu, noch an Wunder zu glauben. Ich entscheide mich dazu, noch zu hoffen. Und nichts Schöneres, als wenn du auf etwas hoffst und die Hoffnung eintrifft. Aber im Moment müssen wir uns aus der Hoffnung nähren. Die Hoffnung nehmen. Auch auf eine Rettung zu hoffen, auf eine absolute Freiheit zu hoffen und. In ganz verschiedenen Situationen. Es macht einen Unterschied. Heute ist es nur so klein, das haben wir schon manchmal gesagt, es ist nur so klein daneben, ob ich hoffen oder nicht hoffen. Es ist manchmal noch so ein Nachsatz, aber ich hoffe, dass es gut kommt. Oder ich hoffe, jetzt ist es so noch beieinander, aber in 5 Jahren ist es 10 Kilometer voneinander. Wo ich hergehe mit einer Hoffnung im Herz, wo ich hergehe ohne Hoffnung im Herz. Und das wünsche ich mir so für mein Leben, dass ich eine Hoffnung habe, dass ich auf die Hoffnung baue, dass ich etwas riskiere, weil ich darauf hoffe, dass ich Jesus wird sehen. Dass wirklich wird passieren, was er versprochen hat. Dass eine Herrlichkeit auf uns wartet. Dass der Tod nicht einfach Grenzen von allen Grenzen ist, sondern dass es weitergeht. Und auch die Leiden, die wir heute haben, dass die werden ein Ende haben. Und dass es nicht so tragisch ist, weil etwas so viel Besseres auf uns wartet. Und ich merke auch, das kann mich aktiv machen. Und es macht einen Unterschied. Ich rede wirklich zu mir selber, hey, gehe ich irgendwo her, schaue ich aufs Fleisch oder schaue ich auf den Geist? Gehe ich mit dem auf andere Menschen zu, dass es eine Hoffnung gibt, dass sich die für Jesus entscheiden können, dass sie eine bessere Zukunft werden haben, und zwar eine 100'000-mal bessere Zukunft. Und hier schon auf dieser Erde. Oder, ja, ist einfach eine Hoffnungslosigkeit da, die bestimmt. Und ich sehne mich nach einer Hoffnung in meinem Herz. Ich weiss nicht, ob ihr schon hoffnungslose Situationen gehabt habt in eurem Leben. Ich mag mich an gewisse Sachen erinnern. Und dann kommt jemand und ich merke genau, er glaubt mehr, als ich jetzt gerade glauben kann. Er sieht mehr, als ich jetzt gerade sehe. Das ist etwas, das unglaublich gut tut. In einer Situation, in der gerade scheiße ist. Kommt der Brief, kommt irgendein Bibelvers oder redet jemand mit und dann merkst du genau, hier hat er Hoffnung. Und hat ein Bild, das nicht das beschreibt, was jetzt gerade ist, sondern ein Bild, das das beschreibt, was dann mal wird werden. Und es ist keine Kunst, wenn es dann mal ist, zu sagen, aha, ja, genau so ist es. Sondern Kunst ist dann zu sagen, es könnte so werden, wenn es eben nicht ist. Das ist Hoffnung. Wenn die Hoffnung da ist, löst sie sich gerade auf. Das ist keine Hoffnung mehr. Das ist eine Tatsache. Und wenn wir im Himmel stehen, ist es keine Hoffnung mehr. Das ist eine Tatsache. Aber jetzt die Hoffnung in mir zu haben, hey, es gibt mehr.
Und es ist interessant, Hoffnung und Glauben sind ja nach zusammen. Und gleich ist nicht das Gleiche. Und hier schreibt ja, wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Also, nicht hoffentlich werden wir gerettet. Wenn wir gerettet sind, sind wir gerettet. Das ist ganz wichtig. Aber wir hoffen auf mehr, weil wir gerettet sind. Ganz wichtig. Und das ist genau das. Viele von Ihnen, die meisten Ihnen glauben, dass sie gerettet sind. Zumindest das Ticket in den Himmel haben. Hoffe ich aber darauf, dass sich mein Leben signifikant wird verändern. Das ist ja etwas anderes. Hä? Das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass ich gerettet bin. Aber glaube ich auch, dass in meiner Zukunft einiges wird anders werden. Glaube ich, dass ich wirklich ein anderes Leben bekommen werde. Dass die Herrlichkeit auf mich wartet im Himmel. Das ist dann Hoffnung. Das mit dem Glauben, da, was passiert ist, das spüren wir in uns. Da ist eine Gewissheit vorhanden. Da ist etwas passiert. Aber das, was noch werden soll, das ist genau die Frage, was mache ich damit? Hoffe ich darauf und glaube ich in dem Sinn, glaube ich zukünftig? Das ist Hoffen. Oder glaube ich nicht? Oder hoffe ich nicht? Glaube ich nicht, dass ich gerettet bin. Aber glaube ich, oder hoffe ich wirklich, dass etwas anders wird? Hoffe ich, dass es anders wird? Und das, was ihr sagt, hört, wir sind gerettet auf Hoffnung her. Und zwar, dass wir eben etwas Neues werden erleben. Und was einfach auch ist, offensichtlich, kommt immer so das Thema Geduld. He? Das gehört halt einfach immer noch dazu. Da werden wir leider nicht drum herumkommen. Die Hoffnung ist etwas, das Geduld braucht. Weil wir eben warten, bis es endlich eintrifft. Von dem her, oder? Und aber hoffen wir darauf, gerade speziell mit dem Vers 23, dass der Geist Gottes, den wir jetzt haben, nur die Erstlingsgabe ist. Ja, was heisst das? Ganz kurz, das ist etwas, was für euch sicherlich nicht viel sagt. Sorry, tut mir leid, nehmt es nicht persönlich. Der Jude hat es brutal viel gesagt, weil sie die Aufgabe hatte, ihre Erstlingsgabe vor Ernt dem Herrn in den Tempel zu bringen. Das ist, was sie gemacht haben. Erntedankfest, aber am Anfang, zuerst, haben sie ihm hergegeben. Und das war etwas, dass sie dem Herrn Danke gesagt haben. Und was es aber auch hat, es hat hinter dran die Hoffnung gehabt, dass noch die grosse Ernte kommt. Weil du ja noch die Erstlingsgabe gibst. Das heisst, nach dem kommt noch viel mehr. Und wir müssen schon spüren, was passiert, der Geist Gottes Raum gewinnt. In unserem Leben, und wir anfangen zu herrschen über unser Leben oder über unser Leben, dann schlussendlich, wenn wir dann tatsächlich nicht nur die Erstlingsgabe haben, sondern auch den neuen Leib, dann wird es dann wieder ganz anders. Dann geht es noch eine ganz andere Dimension, das Ganze rein, von dem her, oder? Und das ist so eine Situation, wir sind gerettet, wir können herrschen, wir können die Herrschaft wirklich haben, und wir haben eine Hoffnung auf die Zukunft, das haben wir schon in Römer 5, 1, 2, 3 gemerkt, in den drei Versen, wie viel das verheißen ist für eine Herrlichkeit dort, oder? Und wir sind noch nicht dort, aber es kann werden. Und wir können uns im Leben immer wieder entscheiden. Himmel, Geist oder Fleisch. Und jetzt können wir noch zwei Versen und noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Zum Schluss. Und jetzt kommt der Vers, wo ein Kommentar, den wir machen, mir extrem eingefahren ist. Mir ist kaum etwas in den letzten Jahren so extrem eingefahren, wie der Kommentar zu diesem Vers, der jetzt kommt. Der Vers lautet: Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der Vers sagt extrem viel aus. Und gleich denke ich, überlesen wir ihn immer. Das ist lustig, ist schon nicht fett geschrieben in der Lutherbibel, die anderen späteren Versen sind auch fett geschrieben. Was heisst dort? Es heisst dort drinnen, wir haben keine Ahnung, was wir beten sollen. Und wenn ihr schon mal für Menschen gebetet habt, dann wisst ihr ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr beten sollt. Das habe ich schon manchmal erlebt. Und dann ist zum Glück der Geist Gottes da. He? Zum Glück ist der Geist Gottes da, der mir sagt, was ich beten soll für die Menschen. Sonst plodere ich irgendetwas absolut wirkungslos und kraftloses. Oder? Und jetzt ist es so, hier steht, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, weil wir keine Ahnung haben, was wir beten sollen. Und der Geist selber bringt das sogar ohne Wort her. Mit unaussprechlichem Seufzen. Was heisst das wirklich? Ich denke, dazu zwei ein klein veranschauliche Beispiele. Das Opfer von Abel war anerkannt. Da ist nichts geredet worden, nichts gesagt worden. Und gleich war es angenommen. Es gibt eine geistliche Dimension, wo wir keinen Begriff davon haben, wo der Geist Gottes in uns wirkt, was wir brauchen und nötig haben. Und irgendwann ist plötzlich im Nachhinein merken, es ist etwas passiert. Oder? Das ist wichtig. Ein anderes Beispiel noch. 2. Mose 2,24. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Ja, was ist das? Die Juden haben gelitten in Ägypten und haben gestöhnt und haben das irgendwo einfach ausgedrückt, haben aber das nicht wirklich gebetet. Und er hat es gehört. Das ist wichtig. Und der Geist Gottes vertritt uns, das ist super cool eigentlich, der vertritt uns vor dem Vater mit dem, was wir wirklich nötig haben. Und der Herr versteht ganz genau, was der Geist meint. Und wir checken es zum Teil überhaupt nicht. Und wir wissen auch nicht, dass wir beten sollen. Und dann ist eine Aussage gekommen, die Aussage, das ist die Aussage, die mir extrem eingefahren ist. Unsere grösste Schwäche ist nicht unser Körper, unser Fleisch oder die Welt, sondern die schlechte Qualität von unserem Gebetsleben. Und das ist mir extrem eingefahren. Und ich glaube, da ist extrem viel Wahrheit drin. Unsere grösste Schwäche ist, dass wir gar nicht beten können. Richtig. Und uns nicht wirklich darum tun. Das ist unser grösstes Problem. Wenn wir ja wüssten, wie mit dem Herrn reden, würden wir es permanent machen, wenn wir ganz genau wissen, dass er auf das antwortet, was wir sagen. Jedes Mal, wenn wir beten, warten wir zum Teil jahrelang darauf, dass eine Antwort kommt. Und es kommt keine. Unser Gebetsleben ist einer von den absoluten Hauptgründen, dass wir nicht vorwärts kommen. Und ich muss sagen, Amen. Es ist so. Was denkt ihr, warum für Erweckungen immer mit Gebetsbewegungen an? He? Immer. Cornelius, was hat er gemacht? Betet. Deine Gebete sind vor mich gekommen. Schick nach Joppe und hol den Petrus, der erzählt dir alles. Der Petrus kommt und sagt, pack, da ist der Heilige Geist. Wenn wir wüssten, wie beten für uns und für die anderen, Mann, würden uns die Schuhe aufgehen. Würden uns die Schuhe aufgehen. Und ihr merkt es ansatzweise, wenn jemand über euch prophetisch betet oder befreiend betet, was passiert. Das ist die Kraft vom Gebet. Und wir sind alle schwach, weil wir nicht wissen, wie beten. Und das ist mir so eingefahren, dass der ganze Satz vom ganzen Buch über den ganzen Römerbrief, der mir persönlich am meisten eingefahren ist. Unser grösstes Problem ist, dass wir ein absolut lausiges Gebetleben haben. Und ich habe doch schon manche Gebetserhörungen erlebt, bei vielen Menschen, wo schon manche später durch Menschen sind frei geworden. Und gleich muss ich sagen, es ist so. Mein Gebetsleben ist einfach lausig. Herr, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich will lernen beten. Lehr mich beten, Herr. Lehr mich beten. Und zwar richtig, dass etwas passiert, wenn ich bete. Und er sagt hier ganz klar und deutlich, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wie sich's gebührt. Wir wissen nicht was, wir wissen auch nicht wie. Beides. Bang. Ha. Ist mega krass. Und es geht weiter im letzten Vers. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wer erforscht unser Herz? Der Geist. Und der tritt zum Glück richtig ein für uns. Sonst wären wir noch viel lausiger unterwegs, Donnerschiess. Sie sagen, dass zum Glück haben wir den Geist Gottes, sonst wären wir auch absolut obermega kümmerlich unterwegs, so wie wir beten. Das ist mir so eingefahren und ich werde das nicht los, ich weiss es. Ha! Welche Priorität geben wir, wenn wir beten? Geist oder Fleisch? Immer Geist. Hey! Was mir eingefahren ist, der Ted Olbrich schon erzählt hat, vor anderthalb Jahren, als ich jetzt Washington war, bei der Convention, gesagt, hey, wenn ich zu Bangladesch fahre und unterwegs bin, von einem Ort, dann bin ich 8 Stunden unterwegs und ich tue 8 Stunden in die Zunge beten. Der Mann hat Millionen von Menschen gesehen, die gerettet werden. Tote, die auferstanden sind durch seine Gebet. Aber Dutzende und Hunderte, die gesund worden sind. Von A nach B 8 Stunden. Ich bin 8 Stunden am Zungenbeten. Ich dachte, Mann, ich bin eine absolute Pfeife. Und der hat das Zeugnis, da geht er wirklich die Schuhe auf. Der hat gesagt, I've seen every miracle written in the Bible. Hey, er hat das ganze Land erweckt. Nicht er, aber er war so ein Werkzeug davor. Abartig. Und das ist mir eingefahren. Ich dachte, hey, ich werde 8 Stunden in die Zunge von A nach B. Ich dachte, okay, schaffe ich es 5 Minuten von Redno. Teilweise bis ich zu A. Nein, es geht länger übrigens, aber... Nein, ich kann länger beten auch, wenn ich will. Das funktioniert auch. Mit Zungen beten kannst du mega lang, das funktioniert sensationell. Und dann gibt es ganz speziell, hey, unaussprechlich, überlegt mal. Hey, habt ihr Ahnung, was ihr sagt? Ah, nein, ihr wisst es nicht. Zum Glück nicht. Aber es ist genau das. Spürt es. Merkt ihr, um was es geht schlussendlich, dass wir wirklich dem Geist das Gewicht geben können. Wenn wir könnten beten, dann würden wir fast permanent richtig entscheiden. Mann! Weil wir ständig auf den Geist schauen. Das ist der Punkt. Ha. Also. Und jetzt müssen wir so beten. Ja und nein. Betet, betet, dass ihr lernen könnt beten. Und betet so viel, wie ihr nur könnt. Es kann nie zu viel sein. Und lernt wirklich, wie beten, was der Herr sagt. Weil wenn wir beten, dann fokussieren wir uns wirklich auf den Geist. Und dann hören wir auf den Geist, was er sagt. Und was denkt, warum die Männer, die für andere Leute beten, permanent, während sie hören, was die anderen erzählen, innerlich beten, damit sie hören, was der Herr sagt, was sie ihnen sagen soll, wenn sie für sie beten? Das hat seine Gründe, weil sie genau wissen, ich weiß es nicht, aber der weiß es und ich will es hören. Ich will hören, sie kann reden. Lehren wir beten. Vertrauen auf den Geist Gottes, dass er das sagt, was dran ist. Ja, Leute, seien wir ehrlich, warum kommen wir im Männergebet und im Dings, im Kundschafterabend mit Abstand am wenigsten Leute? Ha! Was denkt ihr? Weil es so wahnsinnig kräftig ist. Und wir es einfach verpennen. Amen. Muss mal so hören. Nein, beten wir wirklich, lernen wir beten. Beten wir den Herr an und bitten, dass er uns lehrt beten. Dann haben wir mehr Geist und haben mehr Herrschaft in unserem Leben und können immer besser. Ich sage euch eins. Ich bin noch nicht fertig, offensichtlich. Ich sage euch eins. Meine grössten Siege mit mir selber sind dann, wenn ich meine Gedanken in der Kürze besiegen kann, damit sie im richtigen Ort bleiben. Und wie geht das? Wenn ich die Zunge bete. Das macht einen Tack und das Zeug ist weg. Das ist abartig. Die Macht vom Gebet ist absolut unschlagbar. Lehren wir beten. Dann können wir herrschen in unserem Leben. Amen.